Das Krimi-Quartett. Drei Podcaster und ein Krimi. Liebe Krimi-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Ja, mal wieder einer Sonderfolge und auch diese Sonderfolge bestreite ich mal wieder leider ohne Stefan und Yvonne. Heute, weil wir tatsächlich eine Aufnahme vor Ort machen, mal nicht über das Internet. Denn auch heute gibt es natürlich nicht einfach nur einen stundenlangen Monolog von mir, sondern wir setzen unsere erfolgreiche und spaßbringende Interviewreihe fort. Heute mit dem Autor und Strafverteidiger Ingo Bott. Lieber Ingo, erstmal herzlich willkommen in Hannover.
Hallo Susanne.
Ja, der Grund, warum wir dieses Interview in Hannover vor Ort durchführen können, ist, dass Ingo uns heute Abend an der juristischen Fakultät ein bisschen was aus seiner Pierlot-Reihe vorlesen oder erzählen wird und auch ein bisschen vom Beruf als Strafverteidiger erzählen wird. Deshalb freuen wir uns über die Gelegenheit zum Interview. Und bevor wir damit loslegen, auch noch eine kurze Einführung in die Pierlot-Reihe. Hierbei handelt es sich um eine Krimi-Reihe aus der Sicht, überraschend, eines Strafverteidigers. Das erste Buch handelt von einem Fall um die Mandantin Marlene von Späth, bei der sich die Frage stellt, ob sie wirklich ihren reichen Ehemann ermordet hat oder ob die Verteidiger Anton Pierlot und seine Partnerin Sophie Mahler vielleicht ihre Unschuld beweisen können. Es gibt dann auch noch einen Nebenstrang, über den können wir uns vielleicht auch gleich nochmal unterhalten, mit einer Clanfamilie, der sich wahrscheinlich auch fortsetzen wird in den anderen beiden Büchern der Reihe. Pierlot 2, Falsche Zeugen, da geht es, glaube ich, direkt um einen Konflikt zwischen einer Rockergruppe und der Clanfamilie.
Ne? Der Clanwelt.
Der Clanwelt. Und dann erscheint jetzt auch im Sommer 2023 der nächste Band, Freispruch oder gefährlicher Freispruch ist es.
Gefährlicher Freispruch.
Ja, da können wir uns ja auch vielleicht noch drüber unterhalten, was an dem Freispruch so gefährlich sein kann. Vielleicht magst du erstmal von den anderen beiden Bänden kurz erzählen. Was erwartet uns, was, also ohne zu spoilern natürlich, aber wieso Clanwelt im zweiten Band, was hast du damit für Berührungspunkte?
Ja, sehr gern. Also ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, die Pierlot-Reihe vorstellen zu können, die tatsächlich vor einem Clan-Hintergrund spielt. Mhm. Einer der Protagonisten, Dr. Pierlot, ist eigentlich ein Sprössling einer Clan-Familie und hat dann aber, weil man ihn nicht braucht für das Familiengeschäft, die Gelegenheit, sich im, in Anführungszeichen, normalen bürgerlichen Leben auszutoben. Mhm. Er gibt sich einen anderen Namen, weil er von jetzt bis gleich denkt, ist es Pirlo, so ein bisschen ähnlich optisch wie der Fußballer. Mhm. Und weil er dann lernen kann und weil er sich ausbilden kann, studiert er Jura. Das wird auch von seinem familiären Hintergrund begrüßt. Ja, weil sowas kann man immer brauchen, genau, sagen manche. Mhm. Und dann eröffnet er eine Kanzlei. Also er ist vorher Partner in einer größeren Sozietät. Dort scheitert er unter anderem an seiner Hybris. Eröffnet dann eine Wohnzimmerkanzlei und hat einen Fall, die Verteidigung von Marlene von Späth, du hast es angesprochen. Mhm. Und in diesem Fall muss er gewinnen, um Schulden, die seine Clanfamilie angehäuft hat, zu begleichen. Mhm. Seine Brüder haben sich in Schwierigkeiten gebracht, manchmal mag das so sein in Clanfamilien.
Ja.
Und das sind so die Spannungsfelder. Zum einen will er nicht, dass man weiß, wer er wirklich ist, und zum anderen hast du die Mafia hintendran, so hatte sich das auch Fischer gewünscht, der große Verlag. Mhm. Die hatten sich von mir eine Mafia-Reihe erhofft und ich hatte da natürlich Bock drauf.
Ja.
So wie, kennst du die Mario Puzo-Dinger, der Pate und so, und die Mafia heute. Das sind die Clans und ich leite eine Kanzlei für Strafrecht und da haben die Sachen ganz gut zusammengefunden, weil es auch viel um Strafverteidigung geht, weil viel im Gericht stattfindet und die Abläufe da natürlich auch authentisch sind.
Ja, ja, also da kommt dann sozusagen die Erklärung für den Clan-Hintergrund her, dass es tatsächlich gewünscht war und eben dann tatsächlich verbunden. Das wäre auch schon eine meiner Fragen, da können wir ja direkt mal zum Quartett übergehen. Eine meiner Fragen für die Quartettkarte. Wie realitätsnah sind die Personen? Also das musst du ja wahrscheinlich öfter beantworten. Wie viel Ingo Bott steckt sozusagen in Pirlo?
Gibt es da so ein Punktesystem? So 1
können
bis
können wir uns ausdenken, genau. Also 1 bis 10 Pirlos oder Bots in dem Fall vielleicht erstmal, genau. Ja, was würdest du sagen auf einer Skala von 1 bis 10?
Oh, und jetzt habe ich mich natürlich selbst in die Bredouille gebracht, weil ich so ein Punktesystem vorgeschlagen habe.
Ja.
Ja, also eine Ähnlichkeit gibt es auf jeden Fall im Job. Ne? Mhm. Pirlo als Figur, musst du dir vorstellen, ist ja entstanden zu einem Zeitpunkt, als es schon Interesse des Verlags gab. Mhm. Aber kein Mensch wusste, dass das so eine erfolgreiche Reihe wird. Mhm. Kein Mensch wusste, dass das alles wächst und gedeiht und ich bin nebenher berufstätig.
Ja.
Deswegen kann es schon sein, dass ich möglicherweise an manchen Stellen mir das nicht so schwer gemacht habe.
Mhm.
Also Pirlo ist Strafverteidiger vom Beruf, ich bin Strafverteidiger vom Beruf. Das heißt, ich muss da nichts recherchieren, es erzählt sich mehr oder weniger von selbst.
Ja.
Wir leuten sehr eigene Sprache, manche sagen das dann bei mir auch so.
Mhm.
Es gibt aber natürlich auch, weil es eine fiktive Figur ist, klare Diskrepanzen. Wenn du so magst, Susanne, habe ich alle möglichen Klischees über mich als Figur, das ist ja auch was, was viele mitbekommen, was ich so mache, genommen, dann habe sie vermengt und dann geschaut, was wird denn da jetzt draus? Und als es fertig war, dachte ich, hoppla, was bist denn du für einer? Dann braucht er das auch noch einen Gegenpol.
Mhm.
Das ist Sophie Mahler, die diszipliniert ist. Das ist Pirlo jetzt nicht im engeren Sinn. Wenngleich er super ehrgeizig ist, aber immer so ein bisschen drunter leidet, dass er will, dass es immer so wirkt, als sei es ihm gerade eingefallen.
Ah ja, okay.
Er ist super fleißig, aber immer so bemüht, cooler zu sein, als er ist. Und das ist,
wer kennt's nicht,
ein Stück weit weg von mir.
Okay, das passt ja auch schon zur nächsten Frage, cooler sein wollen, als man ist, der Versuch ist, wie sieht es bei dir aus mit Kreativitätsgetränk, wie viel Prozent muss das haben? Also das ist ja bei Pirlo auch durchaus so, ne? Dass der ab und zu mal auch schon relativ früh mal den einen oder anderen Drink sich genehmigt, wenn ich das recht im Erinnerung habe.
Am Anfang, genau,
ja.
Das erste Buch beginnt damit, dass er aus der Großkanzlei herausfliegt. Da dreht er sich ordentlich ein hinter die Binde. Aber ansonsten ist Pirlo ein starker Kaffeetrinker.
Ah ja. Ja, vielleicht dann, wie viel Koffein muss es haben? Ne? Also wir kennen das ja von Schriftstellern, die haben ja ganz gern mal in einer Art und Weise, ne, sozusagen, wie kriegen sie sich in die Kreativität? Kann ja auch mit Kaffee sein. Oder ist es noch was hilft dir beim Schreiben?
Ich trinke tatsächlich sehr, sehr viel Kaffee in den Tag und ich trinke Mate-Tee. Und zwar nicht irgendwie so ein seltsames Hipstergebräu, sondern wirklich Mate-Tee, wie man ihn aufgießt in diesen Mate-Bechern aus Südamerika. Das habe ich mir vor langer Zeit in Uruguay, als ich dort an der Uni war, angewöhnt.
Okay, ja, das kenne ich gar nicht. Jedenfalls nicht das Original, sondern tatsächlich nur das Hipster-Getränk.
Gehört zur Wahrheit dazu. Am Anfang muss man sich sehr gewöhnen, aber es hält wach und du trinkst einfach den ganzen Tag über relativ viel, weil es grüner Tee ist, macht auch ein bisschen durstig, trinkst viel Wasser dazu. Und wenn das so neben dir dampft, weil du das aus der Thermoskanne eben mal wieder nachgießt, dann ist es eigentlich schon ganz angenehm, am Schreibtisch zu sitzen.
Mhm.
Und abends gerne auch ein Glas Rotwein.
Ah ja, okay. Was wären denn deine Schreibstunden? Was hast du denn? Hast du eine bestimmte Uhrzeit, wo du besonders gut schreiben kannst? Also tatsächlich ist es bei mir zum Beispiel ganz früh. Also wenn ich aufstehe, die ersten 2 Stunden, bevor ich irgendwas anderes mache, das ist so meine Zeit zum Beispiel. Ist das bei dir ähnlich? Hast du feste Zeiten oder wann es reinpasst?
Nein, mein Lebensentwurf ist aber auch tatsächlich ziemlich dynamisch. Es sogar noch einigermaßen zurückhaltend zu formulieren. Das liegt in der Natur der Sache, weil man nicht so genau weiß, wenn zum Beispiel in der Kanzlei irgendwas ansteht, wenn jemand verhaftet werden sollte oder eine Durchsuchung stattfindet. Da beginnt ein Tag ganz anders, als man den geplant haben würde, weil diese Sachen ja ohne Vorankündigung geschehen.
Ja.
Oder wenn Fälle aufkommen, du kennst manche meiner Fälle, wenn ich zum Beispiel so wie letztes Jahr nach Südamerika fliege für einen größeren Fall, das auch relativ plötzlich aus dem Momentum heraus geschieht, dann nimmt das manchmal sogar wegen der Zeitverschiebung jede wirkliche Planbarkeit. Deswegen schreibe ich eher zwischen Tür und Angel tatsächlich.
Okay.
Wenn ich zum Beispiel, so wie heute, weiß, ich fahre nach Hannover, hierher in die schöne Uni, ist auch eine schöne Stadt. Und dann kann ich so ein bisschen planen, ich werde 2 Stunden im Zug sitzen.
Ja.
In der Zeit schreibe ich dann.
Ah ja.
Also wenn ich sowieso unterwegs bin und du kannst dir vorstellen, in meinem Job hast du oft viel Druck. Also vor allem die Mandanten stehen oft total unter Druck. Klar. Es geht ja um die Existenz und ihre Lebensentwürfe oder so wie beim Paraguay-Fall um ihre Kinder oder sowas. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Verantwortung. Und dann tut es sehr gut, mal was anderes zu machen. Und auch für mich selbst was Kreatives, was Witziges. Die Pirlo-Reihe ist ja auch sehr rockig, sehr rotzig, sehr eigen. Das ist dann eher sowas, was reinpasst in den Tag. Aber nicht in der festen Planbarkeit.
Okay, ja, und das geht dann auch tatsächlich so ein Stück weit auf, also auf Knopfdruck, mehr oder weniger. Du sitzt jetzt drin und dann legst du richtig los und das klappt auch.
Ja, total. Ehrlich gesagt, ja, weil ich das aber auch mag. Ich mag die Figuren, ich finde die cool, ich finde die witzig. Die Leute, es hat sich ja richtig zu so einer Kultreihe entwickelt. Die Leute haben auch Spaß daran, wie die Figuren sind. Wir sprachen ja vorhin drüber, hat Pirlo vielleicht an... Laien, nein, man weiß es nicht. Mittlerweile sind sie aber auf jeden Fall alle sehr eigenständige Charaktere. Und ich mag die, andere mögen sie. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, wie sind die denn hier, da und so. Und dann macht es Spaß, zu diesen Figuren, wenn du so willst, zurückzukommen.
Ja. Ja, das,
und die erzählen dir ja auch was.
Genau.
Ja, die erleben ja auch irgendwas und sind in Alltagssituationen teilweise auch echt skurril, wenn ich mir vorstelle, die Brüder von Pirlo, wie sie alleine hier sitzen würden. Alleine, was sie dazu sagen, bringt mich zum Schmunzeln und dann schreibt sich vieles von alleine.
Okay, das wäre auch noch eine Kategorie, passt ganz gut dazu, glaube ich, Plotter oder nicht. Also das lässt du dann sehr viel fließen einfach im Schreiben oder plottest du vorher ziemlich durch oder wie gehst du ran? Also hast du, wie viel Idee hast du vorher, was passieren wird? Also ist ja oft so, und sagt man ja auch gerne, kenne ich auch, dass die Charaktere einen überraschen mit dem, was sie machen und dann ganz anders agieren, als man es will. Aber ich bin auch nicht der große Plotter. Also ich schreibe so vor mich hin. Wie machst du das?
Ja. Um hier diesen Kategorien nicht ganz auszuweichen, weil bisher nichts getan, ganz geschickt. Aber hier kann ich ganz klar sagen, von 1 bis 10 ist es 5. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Das ist ein Satz, den ich, so ein Seneca-Weisheit benutze ich in der Kanzlei ganz viel. Wer den Hafen nicht kennt, dem ist kein Wind günstig. Kennst du, ne? Es steht auch bei einem nicht ganz unbekannten Depp immer vorne drin. Im Studium nervt es jeden, aber es ist trotzdem nicht ganz falsch. Ich weiß, wie die Geschichte ausgeht. Mit Fischer funktioniert das so, dass jedes Jahr das Buch, wenn du so willst, abgenommen wird. Also neu dann, klar, es gibt einen Vertrag über die Reihe, aber dann auch neu in die Reihe integriert wird und auf einem Pitch-Papier, das hat 3 Seiten, steht, was passiert. Ich schreibe diese Sachen ungewöhnlicherweise, weil auch meine Geschichten so sind, in Präsenz. Also da hast du dann tatsächlich, die Susanne macht das, das, das in folgender Reihenfolge und das sind die Hintergründe dafür. Und das ist dann das, worauf wir uns einigen. Das funktioniert erfreulicherweise immer sehr einfach. Ich schicke das dahin und sie sagen super. Und dann weiß ich, was in der Geschichte vorkommen wird. Was im Einzelnen auf dem Weg dahin geschieht, ist dann im Moment selbst.
Und machst du viele Überarbeitungsrunden danach noch? Oder auch so, hast du Testleser, die schon mal reinschauen? Oder wie gehst du da? Oder direkt ans Lektorat?
Also ich habe ein tolles Lektorat. Fischer ist ein großer Verlag. Die sind da super aufgestellt und bringen sich toll ein. Wir haben mittlerweile ja auch das 3. Buch. Und das heißt, die ganze Reihe hat so eine Dynamik. Wir sind mittlerweile auch ein eingespieltes, gutes Team. Und in meinem engsten Nahbereich lasse ich die Leute natürlich auch Probe lesen, was dann auch Spaß macht. Ich lese selbst mal was vor. Das sind ja bei der Pirlo-Reihe ja auch immer diese kurzen Kapitel, die übrigens auch dem geschuldet sind, dass ich so viel unterwegs bin.
Okay.
Also das ist deswegen nicht so mal zwischendurch, sondern oft sind die Kapitel relativ knapp und sollen ja eher so szenisch jemanden mitnehmen. Und sie haben diese kurzen Überschriften, die so vielen Leuten so viel Spaß machen. Und darunter steht meistens ein Datum, das sie gesehen haben, oder auch eine Uhrzeit. Das ist vor allem auch für mich, damit ich wieder reinfinde.
Okay, wann gerade was ist, das kann ich insofern nachvollziehen, als ich gerade auch gemerkt habe, dass die Daten sind wirklich eher für einen selber, weil bei mir alle Testleser bisher gnadenlos über meine Überschriften mit Datum drüber weggelesen haben. Ne? Also wo man so merkt, das ist irgendwie nicht in der Wahrnehmung, ne? Diese Daten, aber für einen selber ist es hilfreich, ne? Dass man wieder, da war ich gerade, ne? Und das passiert gerade,
Also Hand aufs Herz, es gibt solche und solche. Ich bekomme teilweise Besprechungen dieser Bücher zugeschickt und da werden die Chronologien ganz genau nachgucken.
Okay.
Ja, auch Juristen, die teilweise alles ganz genau prüfen und schauen, ob das auch seine Richtigkeit hat.
Na, Juristen sind da speziell.
Ja. Ein eigenes Volk.
Na, wahrscheinlich auch andere Kollegen. Ne? Das wäre auch so eine Frage. Eigentlich, wie ist das eben, wie wird das im Kollegenkreis auch aufgenommen? Und aber auch, ne, die gucken natürlich auch wahrscheinlich genau drauf, ob das die Praxis, das Handwerk, das Juristische stimmt, was vorkommt. Ne? Also das kommt wahrscheinlich auch... gibt es wahrscheinlich auch, dass die sich dann melden und sagen, Moment mal, oder so.
Also nee, bisher nicht. Nicht? Ich mache das ja beruflich. Also die Sachen, die da drin stehen, die passen schon.
Okay.
Wenn, dann gibt
es
keine.
Es gibt auch Juristenkollegen, die manchmal was schreiben, wo man denkt, so ganz juristisch korrekt, das hat man bei der Geschichte geschuldet.
Wir schreiben ja beide auch akademische Sachen. Ja. Da kann man schon mal anderer Meinung sein. Das, was in den PLO-Büchern steht, ist aus der Praxis.
Ja,
also wie es im Gerichtssaal ist. Und jetzt wissen wir, wenn wir das Akademische mit der Praxis vergleichen, das eine ist manchmal etwas schlauer, als es sein müsste, und in der Praxis sind die Abläufe dann oft schon etwas handfester und so, dass man sagen kann, gut, so ist es halt. Mhm. Also nicht nur so könnte es sein in einer perfekten elfenbeinturmartigen Welt, sondern so ist der Ablauf und deswegen passt es schon.
Mhm. Okay, aber so an sich, wie wird das denn aufgenommen im Kollegenkreis, das Schreiben nebenbei? Also kriegen die das mit? Sagt man da was dazu? Oder ist das, also wie sind die Rückmeldungen?
Also die Rechtswelt ist ja auch so eine Blase für sich und die Strafrechtswelt noch mehr. Und es ist gut gelungen, also das ins Positive zu wenden, dass das, glaube ich, fast jeder kennt. Mhm. Das ist gut, da freue ich mich drüber. Es ist wie immer im Leben, wenn du irgendwas machst und irgendwas Besonderes ist, dann werden die, die das eher nicht machen, sich erstmal ein bisschen naserümpfend dran setzen. Und natürlich war es so, als das erste Buch rausgekommen ist, Plan A, die Kanzlei, die ich gegründet habe, ist eine große Erfolgsgeschichte. Wir haben super coole Fälle, wir machen viel mit Medien, das war und ist immer schon gut und funktioniert hervorragend. Und klar, als das erste Buch rausgekommen ist, haben wir schon überlegt, wird das denn auch miteinander Hand in Hand gehen können? Oder wird das jetzt irgendwie das Ganze von hinten weggrätschen, sodass man sagt, was macht er denn da?
Ja.
Am Ende muss man wahrscheinlich auch sagen, wer Erfolg hat, hat Recht. Das ist bei Fischer, die haben ja die ganzen Bahnhöfe und die ganzen Läden plakatiert mit diesen Büchern. Die haben sich super verkauft, die Reihe funktioniert, die Filmrechte sind verkauft. Irgendwo findest du immer irgendeinen, der sagt, na, so ein kleingeistiges Zeug wie, warum und ist das alles denn in Ordnung? Ganz ehrlich, willst du so sein? Also
warum muss man es machen? Ja, genau. Also.
Die Frage, die mich viel mehr beschäftigt hat, als was irgendwelche Kolleginnen oder Kollegen sagen könnten, war die Frage, was sagen die Mandanten und Mandanten?
Ja, klar.
Also das war sehr viel wichtiger, weil in den Pirlo-Büchern knallt es ja auch. Die sind ja auch aus dem Leben. Es gibt Liebe, Lug, Betrug und alles Mögliche. Und der Protagonist jedenfalls am Anfang und in manchen Zügen könnte man ja auf die Idee kommen, weil Fischer auch die brillante Idee hatte, mich vorne drauf zu kleben, auf das Cover, könnte ja auch so eine Vergleichbarkeit mit meiner anwaltlichen Arbeit irgendwie erlauben. Und da war ich wirklich sehr, sehr froh. Wir haben in der Kanzlei sehr viele Rückmeldungen dazu bekommen und die waren ausnahmslos positiv. Ich lebe, oder die Kanzlei lebt ja auch viel von Unternehmen oder von Sportvereinen, die wir begleiten. Also wir machen wie du Wirtschaft. Und klar stellt man sich dann die Frage, weil ich ja sowieso so ein langhaariger Typ mit Bart und so bin, schon vergleichsweise exzentrisch für die Branche, wird das klappen? Und da war ich sehr, sehr froh, dass die Mandanten nicht nur gesagt haben, finden wir mega cool, also das ist eine lässige Sache und wir klar kriegen den Sprung hin zwischen, das ist kreativ und soll Spaß machen, das andere ist klare Anwaltsleistung, sondern viele haben tatsächlich, und mittlerweile machen es fast alle, zu Weihnachten dann auch Dutzende, wenn nicht sogar viel, viel mehr Bücher bestellt, die sie signieren lassen und dann rausschicken an ihre eigenen Kunden, Mandanten, was auch immer, und sagen, hier ist unser Anwalt, der ist cool, der schreibt Bücher.
Cool, ja, klasse.
Ja, das hat gut geklappt.
Ja, das ist gut, ne? Weil das könnte tatsächlich, wie du sagst, auch anders ausgehen. Ne? Das weiß man nicht vorher, wie die mit sowas umgehen und ist ein bisschen Risiko. Also hast du aber nie über ein Pseudonym nachgedacht, das war schon klar, das machst du nicht.
Ja, aber das wäre dann so halbgar gewesen und wir sind wir sprechen ja über Strafrecht. Mhm. Das ist jetzt nichts für Mauerblümchen. Da muss man schon auch sagen und dazu stehen. Mhm. Ich finde das gut, ich mache das gern. Erich Kästner sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mhm. Das wäre falsch gewesen, weil irgendwann hätte das sowieso auch seinen Weg gefunden und dann würde man sich die Frage gestellt haben können. Ja. Es hätte auch nicht zu mir gepasst. Ja. Ich bin da ein robuster Geselle. Mhm. Das ist schon richtig so.
Okay.
Außerdem ist der Name gut. Ingobert heißt halt keiner.
Mhm, das stimmt. Ist bei meinem nicht so gut. Meiner ist relativ häufig, aber ist auch nicht schlimm. Aber genau. Mhm. Gut, ich würde gern, das machen wir bei unseren Interviews auch immer ein bisschen, wenn das für dich okay ist, noch ein bisschen Mitmach-Krimi spielen.
Klar,
dann, ich bin motiviert. Super. Und wir haben auch Kaffee da stehen, ich suche mal meinen, das hilft auch. Und zwar habe ich
jetzt... Kaffee, nichts Hochprozentiges, anders als vorhin gefragt.
Oder? Ja. Und zwar überlegen wir immer so ein bisschen, wir fangen mal an, gäbe es denn ein anderes Genre, was dich reizen würde? Wir bleiben mal im Krimi sozusagen, aber so diese Subgenres, weiß ich nicht, Noir, Krimi Noir oder Cozy Crime, also ich schreibe eher im Cozy-Bereich. Oder
was ist denn Cozy
Crime? Cozy Crime ist eher so die englische Variante, typische Dorf, alles ist ein bisschen gemütlicher, es geht eigentlich sehr um die Charaktere, wenig um die... Genau. Oder eben so Urlaubskrimis, ne? Nee,
lass mal Cozy Crime machen.
Dann lass uns Cozy Crime machen. Okay.
Wir schon angefangen haben.
Alles klar.
Also in Cornwall.
In Cornwall? Okay. Ja. Wir können uns auch einen anderen Ort.
Super.
Okay, machen wir Cornwall. Warst du schon mal in Cornwall? Also kennst du die Gegend?
Ich habe eine Vorstellung.
Hast eine Vorstellung, okay.
Ich habe es mir mal angesehen.
Ja, gut. Also wir haben eine Vorstellung, wo wir sind.
Ja.
Jetzt kannst du dir erstmal selber, willst du mal eine andere Rolle als Strafverteidiger oder Ermittler, oder eine andere Art von Ermittler? Also kannst du jetzt überlegen, wir sind jetzt im Dorf, welche Rolle hätte man, wie kommt man in die Ermittlung rein? Also bei Cozy ist es typischerweise so, dass es irgendwie Laien sind, die dann so rein stolpern. Ne?
Also
kannst du mal einen ganz anderen Job und dann stolperst du rein. Was wäre es denn?
Ja, wir machen ja soziale Rebellion und Umsturz.
Okay.
Also immer, ne? Sprich mit einem langhaarigen Typen. Das heißt, wir nehmen so einen Grafen und am besten irgendwas Entgegengesetztes aus der Mitte der Bevölkerung. Jemand, der einen Pub betreibt.
Okay, ja. Und du bist der Pubbetreiber oder?
Muss ich einer von beiden sein?
Ja, also du musst schon, wer muss sich, wir müssen schon
rein begeben. Dann nehme ich den Pubbetreiber. Du bist die Gräfin.
Dann bin ich die Gräfin, okay.
Kann ich hin.
Ja. Gut, und dann lass uns noch überlegen, wer wäre das Opfer? Was würde passieren? Wer wäre unser Opfer? Wie würden wir ermitteln? Und ich will auch noch ein bisschen, ne, das spielt dann auch so ein bisschen mit rein, wir werden gleich noch mal ein bisschen über die Ermittlerperson, also das, ne, wo wir vielleicht noch mal ein paar andere Seiten raussuchen. Aber erstmal so.
Ganze Panoramen entfalten sich dann schon. So, jetzt pass auf, ich bin ja im professionellen Literaturbetrieb angekommen.
Mhm.
Und da lernst du dann auch schon so ein kleines bisschen zu überlegen, wie die Verlage denken. Mhm. Das bleibt nicht aus. Morgen ist ja wieder Buchmesse in Leipzig, wir sprechen hier quasi am Vorabend dessen.
Mhm.
Und ich mag das sehr gerne und es ist eigentlich auch ganz interessant und ergibt auch Sinn, dass du überlegst, ey, wer soll das
eigentlich
lesen?
Auf dem Markt. Ja.
So, das heißt, als Opfer nehmen wir eine deutsche Touristin.
Okay.
Ja, dann haben wir gleich zwei Märkte. Die Briten werden es natürlich lesen, weil
jeder in Cornwall spielt.
Absolut. Und die Welt braucht unbedingt mehr Cornwall-Krimis.
Genau.
und die Deutschen werden es natürlich auch mögen, auch wenn ein Deutscher gemeuchelt wird. Außerdem haben wir die ganzen historischen Bezüge und der Täter könnte am Ende aus Frankreich kommen. Schau. Weil es ist natürlich alles ganz anders, als man denkt.
Ja, ja.
Und dann müssen die Gräfin und der Pappbesitzer ermitteln.
Und wie kommen die denn zusammen zur Ermittlung? Wie passiert das? Sie müssen also Bezug haben zu den Opfern im Zweifel. Also vielleicht ist das Opfer, also die Gräfin, die ist nicht, also das ist ja da auch nicht selten so, die ist nicht mehr ganz reich, vermietet einen Teil ihres Schlosses.
Ja.
So ein
Exzentriker, so ein Maler oder sowas, der sich da für die Sonnenuntergänge
und das Opfer ist auch mit dort einquartiert?
Das ist das Opfer.
Ach, das ist das Opfer. Ja. Okay, das ist
Heinrich
Opfer.
Müller.
Na, ich dachte, eine deutsche Touristin. Aber gut, na gut, da macht man einen deutschen Touristen.
Wenn du eine Frau töten magst, dann
Gisela
Müller.
Okay, gut.
Am besten Doppelname, das ist schon komplex. Gisela Müller, was sagst du?
Müller-Schmidt.
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 Müller-Schmidt. Gisela Müller-Schmidt.
Mhm.
Von dir müssen wir Abschied nehmen.
Ja, die spielt dann keine große Rolle. Die wird relativ früh aufgefunden. Exzentrische Malerin aus Deutschland. Okay.
Ja.
Aus, was sagen wir denn? Als
Hannover,
Gelsenkirchen.
Wenn wir schon hier sind.
Na gut, dann Hannover.
Gelsenkirchen, so ein malerlastiges Pflaster ist.
Ja, Hannover, ja, Hannover hat schon, also hat zumindest sehr viel Kunst im
Freien. Ja. Die haben mich rumgefahren nach einem Neujahrszeit an. Haben mir so ein bisschen die Vorzüge von Hannover gezeigt. Mhm. Schon okay. So ja. Als kleiner touristischer Exkurs, Hannover, echt in Ordnung.
Ja. Hab ich vorhin angeguckt. Also ja, zum Leben super. Touristisch ist, ja, gibt es auch was zu sehen. Es gibt ein tolles Museum, Sprengelmuseum und so. Also insofern haben wir schon die Bezüge
wir
zum Maler.
Ne? Ein großes Rathaus, bisschen Wasser da ums Eck.
Genau.
Der Waschsee wahrscheinlich.
Ja,
ja, genau. Aber zurück, wir müssen ja nach Cornwall.
Genau, aber da wohnt sie, ne? Da kommt sie her und genau, super. Und dann geht sie nach Cornwall zur Auszeit, malt dann ein Bild und dann wird sie in ihrem kleinen Atelier, das da für Künstler, sagen wir mal, zur Verfügung steht, wird sie aufgefunden.
Im Wintergarten. Wegen des Bildes wird sie getötet. Okay. Am Ende, weil man vermutet, dass da eine geheime Botschaft ist.
Ah, okay. Über den Franzosen, den sie aus irgendwo von früher kennt und der da wieder auftaucht.
Das klingt dubios.
Ja.
Ein bisschen verzweifelt. Das
aber warum, wie kommt der Pub-Besitzer zum Mitermitteln?
Das ist vielleicht klar. Weil sein bester Freund wird verdächtigt.
Ah, okay, gut. Ja. Der beste Freund wird verdächtigt. Wer ist der beste Freund?
Der Gärtner der Gräfin.
Ach, der Gärtner. Muss den, natürlich den in Cozy Crime auch noch
wir brauchen ja ein bisschen Cozy. Du hast gesagt Cozy. Rosamunde Pilcherhaft ist das der, den sie schon immer begehrt.
Okay.
Aber sie findet die einfachen Leute scheiße und hat nie diese Bodenhaftung so richtig für sich annehmen wollen, weil gerade der verarmte Adel ist ja meistens der verbissenste.
Okay.
Und jetzt ist auf einmal der Gärtner weg und sie muss in diese Niederungen absteigen. Ist witzig, skurril, ist britisch. Und dann spricht sie mit hier John, dem
Pappbesitzer.
Und dann nähern die beiden sich an und machen das alles eigentlich nur für George, der im Knast hockt.
Ah ja, okay. Also George ist der Gärtner. Ja?
George ist der Gärtner.
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich mich mit allen Facetten von der Rolle identifizieren kann. Aber gut, ich war in meiner Jugend Punk. Also ich glaube, das Gegenteil von einer Adeligen. Aber man muss sich in alles reinversetzen können.
Dann müssen wir jetzt durch.
Müssen wir jetzt durch.
Ja.
Okay, jetzt aber zu unserem, welche Mordwaffe haben wir denn? Die bräuchten wir auch noch. Also wir brauchten die Mittel, Motiv haben wir ja schon wegen des Bildes. Müssen wir nochmal gucken, was das genau die Botschaft ist. Aber mit was wird sie denn getötet?
Ja, wir müssen ja überlegen, wer ist denn der eigentliche Mörder und warum macht er das?
Der Franzose.
Ja, weil das hat ja wie im wahren Leben viel Einfluss darauf, wie jemand ums Leben kommt. Das ist jemand... So ein ganz finsterer Typ.
Der, ganz finster.
Ja, ganz finster. Okay. Irgendwas so halb organisiertes. Und der will rausfinden, was sie über das Versteck einer wichtigen Sache weiß. Was sie da so reingemalt haben könnte.
Kann man ja noch ein bisschen historisch irgendwie was reinbringen. Ne? Also, also irgendwas hat sie gefunden, einen Schatz. Oder, ne, was weiß ich, irgendwas in Archiv. Also kann ja auch sein, irgendwas in irgendeinem Archiv. Und da gibt sie Hinweise.
Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, wie bei der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch, in diesen wahren Lebenfällen, es muss ja was sein, was relativ einfach abbildbar ist. Du kannst jetzt nicht drauf schießen, so vergnüglich das wäre und so leicht, weil das kann man doch, wie wir wissen, einfach nachvollziehen. Das heißt, wenn die Spur auf jemand anderen kommen soll hier in diesem Ort, zum Beispiel auf den Gärtner, der die Malerin irgendwie vielleicht ganz gut finden soll, dann muss es was sein, was Nähe erlaubt, sonst kann man es nicht einfach so verüben, dass es jeder gewesen sein könnte. Da muss erwürgt werden, zum Beispiel.
Okay. Und das deutet ja dann auch, das nutzt unser wahrer Mörder dann auch, das deutet ja eigentlich auf ein Verbrechen aus Leidenschaft hin, sowas wie Erwürgen oder so. Und das weiß er natürlich. Und
weil Jacques, der Franzose, Gartenhandschuhe dabei getragen hat. Susanne,
so. Wahnsinn. Super. Sehr gut. Ja. Also das Verbrechen haben wir. Was ich noch ein bisschen will, ist jetzt nochmal, das gibt nochmal andere Facetten auf, vielleicht als Pirlo. Was für Macken hätte denn unser Pappbesitzer? Also, oder auch vielleicht von dir selber, wo du sagst, das ist jetzt nochmal eine andere Seite und die packe ich jetzt nochmal nicht in Pirlo, sondern in John. Was wäre so eine schöne Macke oder irgendeine Absurdität, die der so ein bisschen, die ihn ausmacht?
Ich mag eigentlich die Macken von Pirlo.
Aber die kennen wir schon.
Der flucht viel und ist unpünktlich.
Die kennen wir schon. Jetzt machen wir mal, fällt dir eine andere noch ein?
Ich glaube, man könnte sagen, alle Macken, die mir anfallen, hat Pirlo schon.
Okay.
Was ist denn so eine Klassiker-Macke, die so ein britischer Pappbesitzer haben könnte? Du würdest jetzt sagen, der trinkt zu viel, aber es ist ja zu nah dran.
Nee, genau, das ist ein bisschen zu
klischeehaft.
Don't get high
on your own supply. Da ist er nicht gut aufgestellt.
Ja.
Vielleicht, weißt du, auch so ein Geheimnis, dass er eigentlich was ganz anderes machen will. Und vielleicht, um mal so ein bisschen Diskrepanz reinzubringen, ist er eigentlich so ein Schöngeist.
Okay, ja, das gefällt mir.
So verkannt,
ein bisschen durchbrechen.
Ja, ja, genau.
Mhm. Zitiert immer irgendwie alte Philosophen,
ja,
hat eine große Bibliothek.
Ach so, genau, okay. Ist unangenehm, okay. Dann. Okay. Will gar nicht, dass man das weiß.
Okay, ja, das ist gut. Ja, liest im Nachts heimlich irgendwie durch seine Bibliothek.
Weil Dreitop traut er sich auch nicht zu. Mhm. Er könnte stottern oder so zum Beispiel. Ja, und deswegen traut er sich das nicht zu und ist dann, oh, das ist doch schön. Und deswegen
öffnet er sich ab,
übernimmt es von seinem Vater und dann ist er da einfach so ein bisschen ein verlorener Weltgeist. Und die Gräfin, gerne bildungsfern, aber gut zu haben für so ein bisschen Show, findet das dann eigentlich ganz gut. Und dann finden sie zusammen.
Ah ja, schön. Dann freut man sich so ein bisschen an und dann schon haben wir eine Serie. Ne?
Ja, weil irgendjemand muss sich um George kümmern, der ist bestimmt total traurig. Job verloren, Mordverdacht, dann ist die Frau auch noch weg.
Kriegen wir hin. Gelaufen. Ja, sehr gut. Haben wir noch irgendwie vielleicht, und dann können wir noch auf unseren dritten Teil übergehen, aber haben wir noch irgendwie... Also ganz oft zum Beispiel in Cozy Crimes haben wir noch irgendein Tier mit Ermittler oder einen anderen, ein Haustier, also ganz oft natürlich Hunde, ne?
Aber das können wir jetzt nicht machen, wenn es ganz oft vorkommt.
Ja, brauchen wir noch irgendwas anderes.
Es gab bei Glenkill, das habe ich gelesen, diese Schafe,
ja.
Aber das ist gerade bei Cornwall auch zu sehr Klischee.
Ja, und die sind auch als Haustier nicht so ganz geeignet, ne? Die haben ja irgendwie ihren... beiden Herdentrieb. Ne?
Also ein dressierbares, kommunikationsaffines Haustier.
Also Papagei, gibt es auch ein Buch von Leonie Swann, der einen Papagei eine Rolle spielt. Auch irgendwie sowas, also wäre auch nett, was könnte so ein Schöngeist noch für ein Haustier haben, mit dem man sich abends unterhält.
So ein Goldfisch hat ja zum Beispiel ganz wenig Lobby, aber macht vielen Leuten Freude.
Ja, vielleicht tatsächlich so ein Terrarium oder sowas, das ist ja so, das ist ja irgendwie so...
Da fehlt dann irgendwie so der Twist, obwohl ein Terrarium, was, das könnte so eine Schlange sein.
Ja, genau.
Ja, die am Ende dann, weil Jacques, der wilde Franzose, zerschlägt dann das Terrarium beim Endkampf oder so.
Okay. Ne?
Und dann ist die Schlange los und die beißt natürlich nicht John, sondern Jacques.
Sehr gut.
Das ist eine loyale Schlange.
Okay, dann haben wir ja sogar schon die Auflösung.
Die Leserinnen und Leser unserer Reihe können zufrieden sein.
Genau, super, sehr gut. Okay, fällt dir noch was ein? Haben wir noch was vergessen zu unserem... Also wir hätten natürlich noch ein paar mehr Verdächtige, die wir ausschließen müssten mit der Zeit.
Damit wir es auch in Polen und Spanien verkaufen können.
Ja, würden die das, wenn das Verdächtige sind? Weiß ich gar nicht, ob sie es dann kaufen würden, aber...
Muss man dann ausprobieren.
Okay, sehr, sehr marktorientierter Blick auf die Geschichte, man merkt schon.
Gelernt.
Ja. Wie ist denn das, liest du eigentlich selber auch gerne solche andere Arten von Krimis oder was ist denn dein Leseverhalten? Also,
ich lese gerne und viel.
Ja.
Und ich mag alles Mögliche, ist wirklich breit gestreut. Ich mag sehr gerne Don Winslow zum Beispiel, wenn wir über Krimis sprechen. Ich mag die Leute aus jetzt dem Fischer Verlag, weil ich die einfach... kenne und dann mir einen Überblick verschafft habe. Arno Strobels Bücher lese ich sehr gerne zum Beispiel. Ich mag aber auch Klassiker. Ich hänge sehr an Kafka und Hemingway. Das finde ich cool. Mhm. Sowas lese ich auch so gerne.
Okay. Mhm. Ja. Das war jetzt erstmal unser Mitmach-Krimi. Und ich würde noch ein bisschen, hast du Tipps für andere Schreibende? Also das ist auch immer so was für den Abschluss vom Interview. Wie geht man, also gut, du hattest offensichtlich keine großen Probleme mit einem Verlag oder was da irgendwie, aber ne, wie geht man mit Ablehnung, mit Kritik um?
Nicht der Anfang.
Okay, also dann kannst du erstmal erzählen, ja.
Ja, ich hatte Lust, ein Buch zu schreiben und wie das eben so ist, man sagt dann, oh, ich will eigentlich ein Buch schreiben, ich glaube, ich kann das auch. Das, glaube ich, ist das, was viele beschäftigt und dann habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt und mir so ein paar Gedanken gemacht, was mir Spaß macht, was mich interessiert. Am Anfang schreibst du ja komplett nur für dich. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich Lust gehabt auf eine Reihe und habe eine erfunden, die in Berlin spielt, auch Strafverteidiger beinhaltet. Also das ist mir schon sehr nah. Mhm. Und Philosophie, da geht es um den Philosophenmörder in Berlin. Mhm. Das ist auch eine Reihe, die knallt. Also es ist witzig, rockig, skurril. Und es hat viel, viel Tempo. Das ist ja auch das, was Fischer gut fand. Und als das fertig war, bin ich in den Buchladen gegangen. Ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich hatte da ein stabiles Selbstvertrauen und habe alle Verlage angeschrieben, die auf der Bestsellerliste irgendwie vertreten waren. Mhm. Und Susanne, es hat mich keiner auch nur mit dem Arsch angeschaut. Das ist jetzt keine Cinderella-Story, sondern eher im Gegenteil. Die gucken da echt, glaube ich, nicht rein. Jetzt später hat Fischer versucht herauszufinden, wo das damals gelandet ist, und sie konnten es nicht mal irgendwie nachvollziehen, weil die so zugespammt werden mit Manuskripten, dass sie einfach nicht wirklich reingucken. Es gibt ja viele solcher Geschichten. Bei mir war das auch so. Und dann kam Grafit, das ist so ein eher ein Independent-Verlag. Die hatten Bock auf das Buch und haben sich da richtig auch Mühe gegeben. Das Recht zu strafen heißt das. Das ist nach wie vor bei Grafit. Und dann war das so ein Hit. Das war gut, das hat Leuten Spaß gemacht. Und dann läuft das so ein bisschen, lief das bei mir ein bisschen wie im Fußball. Dann kommt so ein bisschen der große Verein und sagt, so, jetzt kannst du das vielleicht auch hier machen, wir würden uns freuen. Aber es war jetzt nicht irgendwie komplett glatt durch, sondern man musste schon auch für sich akzeptieren, lernen. Und ich bin da ein ehrgeiziger Zeitgenosse. Also ich habe schon gebütet. War jetzt nicht so super, dass keiner auch nur geantwortet hat. Und wenn du dann da anrufst, kommst du irgendwie beim Pförtner raus, gefühlt, und die Leute sagen dir, bitte, wir rufen Sie an, wenn wir ihr bestimmt total schönes 5000 Seiten Buch über Einhörner gelesen haben. So fühlst du dich dann.
Ja.
Ja, genau.
Ja, das ist in dieser Welt nicht ohne, ne? Wenn man irgendwie, genau, das, also das kenne ich auch, ist aber auch, also ich finde, das hat auch was, was einen nochmal ein bisschen zur Bescheidenheit zwingt, ne? Wenn man, also das finde ich auch eine Herausforderung, die auch spannend ist, dass man sich nochmal neu beweisen muss, dass man neu zeigen muss, in dem Bereich kann ich auch was, und was man in anderen Bereichen macht, keinen interessiert, ne? Also es interessiert die Geschichte, es interessiert, verkauft sich, ne? Funktioniert
es, und Spaß.
Ja, genau.
Genau, das ist schon ein Sprung.
Ja.
Und danach muss man sich natürlich auch immer wieder neu beweisen. Also jedes Buch ist dann neu. Ich werde es morgen sehen. Du hast ja vorhin gesagt, kommst auch auf die Buchmesse. Da lade ich dich dann zum Kaffee ein. Da werden sehr, sehr viele Leute rumlaufen mit ihren Manuskripten in der Hand. Ich habe jetzt bedingt durch die Pandemie nur eine Buchmesse wirklich mitbekommen, die letzte in Frankfurt. Und da merkt man dann schon, was das eigentlich für ein verdammtes Privileg ist, wenn man Bücher schreiben darf, die Leute auch lesen wollen und die so einen Absatz finden.
Ja, und wie ist es denn jetzt mit sozusagen Umgang mit Kritik oder mit Rezensionen oder sowas? Liest du das? Beschäftigt dich das? Oder wie gehst du selber damit um?
Ja, mal so, mal so. Also klar, andere lesen das auch. Ich leite ja zum Beispiel ein Team und mein Team schaut schon in die Rezensionen rein. Da bleibt das gar nicht aus. Die Guten bekomme ich zugeschickt, besonders gerne aber natürlich auch die anderen.
Ja, das ist ja so. Man liest eine negative, die überschattet dann die 50 Guten oder so. Also das für, gefühlt für einen selber ist das ja manchmal so, ne? Dass man, dass das leider eher hängen bleibt, ne? Also
ja, es geht, ehrlich gesagt. Auch da, ich habe ja einen Beruf, in dem Konflikte nicht komplett selten sind, und da muss man auch viel aushalten können. Es ist aber auch so, dass die Bücher sehr gut besprochen werden. Also die Rezensionen auch bei den Handelsplattformen, die sind immer hart an den 5 Sternen, irgendwie 4,8 oder sowas von 5. Das heißt, mein Leiden ist überschaubar. Und klar, ich gucke mal rein, aber es ist jetzt nichts, was mich so wirklich hart umtreibt. Aber trotzdem freue ich mich über jeden. Also was ich zum Beispiel sehr zu schätzen weiß, ist, wenn Leute über Instagram, das hätte ich mir nie denken können vorher, weil ich gar nicht so Social Media affin bin, mache das wegen des Verlags. Aber wenn dann Leute teilweise schreiben, wann haben sie diese Sachen gelesen, wo, warum hat es ihnen Spaß gemacht, sind teilweise ganz persönliche Geschichten auch dabei. Und das bei einem Krimi, da ergeben sich jetzt nicht irgendwie epische Dialoge, sondern ich freue mich einfach, wenn mir das jemand so mitteilt. Und das ist dann nochmal ein Stück anders als bei so einer anonymen Rezension.
Ja, nee, und das ist ja auch irgendwie die Rückmeldung zu haben, ne? Wer einen gelesen hat, was sie dabei beschäftigt und so, ne? Das ist spannend.
Du bekommst so einen Eindruck
davon. Sehr schön. lass mich mal überlegen, hast du denn, genau, hast du selber denn, oder wie bist du an Schreiben rangegangen? Hast du damals, als du angefangen hast, hast du tatsächlich Kurse gemacht, Bücher dazu gelesen oder einfach losgelegt aus dem eigenen Lesen sozusagen? Ne? Da kann man ja, weiß ich ja, wie eine Geschichte funktioniert, probiere ich selber auch mal. Oder wie hast du es gemacht?
Sprache ist ja mein Beruf, genau wie deiner. Ist unser Beruf, Dinge darstellen, erklären können. Mhm. Im Anwaltsjob, wenn du über Wirtschaftsstrafrecht sprichst, super komplizierte Sachverhalte sehr einfach darstellen, so dass man danach auch sagt, ich habe es nicht nur verstanden, sondern ich will auch so entscheiden, wie Herr Bott das gesagt hat. Mhm. Das heißt, das ist ja sehr sprachnah sowieso und ich lese schon immer gerne. Und dann, so wie ich es vorhin gesagt habe, wenn man dann ein Buch schreiben will, dann sollte man es einfach machen. Mhm. Und jetzt auch an der Stelle gar nicht so sehr darüber nachdenken, wird das ein Absatz finden, sondern auch macht mir das selbst Spaß. Würde ich das selbst gerne lesen. Und da habe ich schon viel Glück, finde ich. Die Sachen, die ich schreibe, die will ich gerne auch selbst wissen, erleben und die machen mir auch einfach Spaß. Das heißt, wenn ich morgen früh dann wieder im Zug sitze, dann wird das quasi fast sein, wie die Geschichte lesen. Mhm. Nur, dass ich halt der Erste bin, der sie liest.
Ja. Ja. Ja, das stimmt, wenn es auch direkt so funktioniert, ne, dann hat man da irgendwie Glück und ja, also ja. Das, das ist bei mir noch nicht so ganz so. Meine Charaktere machen öfter mal was ganz anderes, wo ich dann wieder verzweifle und denke, nee, das passt jetzt gar nicht rein und so. Ne? Ja. Und dann ärgert mich das schon und dann habe ich erstmal so eine Frustphase, wo ich nicht so leicht rankomme.
Ja, jetzt
und so,
kennst du John, Shark, George. Ich habe vergessen, wie die Frau heißt.
Ja, Gräfin haben wir gar keinen Namen gegeben.
Doch. Irgend so ein Doppelnamen, oder?
Nee, das war das Opfer.
Wie sollen die Gräfin heißen?
Ja, die brauchen einen englischen Namen. Namen bin ich nicht gut. Mir fällt jetzt irgendwie nur Thatcher irgendwas ein, aber das passt ja nicht, ne?
Thatcher? Das ist gräfinemäßig schwierig.
Ja, genau. Elisabeth von irgendwas. Ja.
Ja,
ja,
genau.
Fällt uns gleich noch was
Elizabeth
ein.
Elisabeth Wellington, die Dritte.
Okay.
Sowas.
Okay, Gräfin Wellington.
Gräfin, na klar.
Lady Wellington, die Dritte. Von dir aus noch Tipps du bist das bei Fischer sozusagen selber, aber diese Vernetzung Unterschreibenden, findest du die wichtig? Hattest du die, hast du sozusagen, als du geschrieben hast, dir das gesucht, dass du auch andere hast, die sich damit auskennen, die selber schreiben? Wie machst du das sozusagen? Im Anwaltsberuf gehört es ja schon irgendwie dazu, so ein bisschen, ne, dass man sich gut vernetzt. Siehst du das beim Schreiben auch so? Und das hängt so ein bisschen auch damit zusammen, wie du hast jetzt schon Instagram erwähnt, eben diese Social-Media-Sachen, für wie wichtig hältst du das in unserer Zeit beim Schreiben, beim Verkaufen? Genau. Also.
Ich glaube, gerade beim Schreiben merkt man schon sehr, dass die Wahrheit auf dem Platz liegt. Also Schreiben, das musst du schon machen. Mhm. Und das ist ein Job, den man alleine macht. Mhm. Klar, es ist toll und es macht mir viel Spaß, viele Leute zu kennen. Ich bin jemand, auf den man sich in der Regel schnell einigen kann. Und dann ergeben sich viele Bekanntschaften und so weiter von allein. Und auch morgen jetzt auf der Buchmesse zum Beispiel werde ich super nette, spannende Leute treffen. Mhm. Und das werden wahrscheinlich 3 Tage auch mit langem Ausgehen und so. Und irgendwann kennt man sich. Das ist ja immer dasselbe. Mhm. Irgendwann kennst du dann die ganzen Namen, die neben deinem Buch da auch rumliegen.
Ja.
Lernst die Leute als Menschen kennen. Und sie sind, wie das eben immer so ist, im absoluten Regelfall total angenehm. Und alles ist auf eine überraschend gute Art normal.
Mhm.
Nur fürs Schreiben selbst wird das nicht so viel bringen. Nee, genauso wenig wie so und so viele Follower auf Instagram. Mhm. Am Ende zählt die Substanz. Wenn du ein gutes Buch schreibst, wird es sich wahrscheinlich durchsetzen. Wenn du ein Scheißbuch schreibst, dann werden das vielleicht die Leute kaufen auf Instagram, aber auch nicht alle.
Mhm.
Und auch das spricht sich relativ schnell rum.
Mhm.
Und da musst du schon liefern. Und ich glaube, Schreiben ist dann ein relativ ehrlicher Job,
ja,
um ehrlich zu sein, also ne, um offen zu sein. Da muss man sich schon auch einfach hinsetzen.
Ja.
Und wenn du es nicht selbst machst, dann passiert es halt.
Genau. Macht es höchstens noch, wie wir vorhin sozusagen schon gesprochen haben, ChatGPT für dich.
Aber auch, ne, ist so gut.
Genau, und ja, hoffentlich nicht so schnell, dass wir noch ein bisschen selber schreiben dürfen. Ne? Was liest du denn gerade? Hören wir damit vielleicht aus. Aktueller Lesestoff. Was ist denn gerade, was treibt dich da gerade um?
Ich habe jetzt gerade fertig gelesen, vorhin, von Simon Beckett, Die Verlorenen. Mhm. Das ist ein Anfang der neuen Reihe. Das fand ich gut. Mhm. Jetzt bin ich ja mit leichtem Gepäck unterwegs. Da ist nur so ein Janosch-Buch dabei. Mhm. Ich mag die von Reklam, finde ich cool. Morgen auf der Buchmesse werde ich wahrscheinlich so eine Tasche in die Hand gedrückt bekommen. Und,
wird es nicht mangeln an Lesen.
Nee, da freue ich mich aber auch. Also ich lese wirklich gerne und gerade so eine Zugfahrt, dann am Sonntag Messe geschädigt zurück. Da ist dann auch mal irgendwann genug geplaudert. Ja. Da werde ich irgendwo sitzen und tatsächlich was lesen im Zug.
Ja, sehr schön. Na, dann freuen wir uns auf die Buchmesse. Möchtest du noch was, haben wir noch was vergessen? Möchtest du noch was loswerden?
Ich freue mich natürlich auf gewaltig viele Rückmeldungen, spätestens 2025, wenn die Gräfin und der Pappbesitzer, in Klammern Arbeitstitel, da müssen wir noch dran feilen, wenn das erscheint, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, folgen Sie uns auf sämtlichen Kanälen, spammen Sie uns zu mit Inspiration. Ja. Ich würde mir das sehr wünschen, wenn da irgendwie noch so ein Sonnenuntergang mit dabei wäre. Und so ein
Delfin. Den kriegt man in Cornwall leicht runter. Delfin weiß ich nicht. Also ich war tatsächlich mal auf so einer Rundreise, habe ich keinen gesehen. Aber irgendwas kriegen wir unter.
Also ein paar Schafe und so.
Also kriegen wir hin, genau. Ich kann mich nur anschließen. Ich freue mich natürlich auch, oder wir freuen uns auch über Rückmeldungen und entsprechende Bewertungen überall da, wo ihr uns hört. Und gerade wenn ich einen Strafverteidiger, da haben wir immer so einen Abschlussspruch und der passt jetzt dieses Mal besonders gut. Mhm. Bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht erwischen.
Das teile ich. Ich schreibe vorne in die Widmung normalerweise rein, immer schön artig bleiben.
Oder
Hand in Hand.
Oder nicht erwischen lassen, genau. Ja. Okay, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.